Holger, das Prüfen von Materialien ist ja etwas, was für jedes produzierende Unternehmen essentiell ist, weil ich will ja wissen, wie ist die Qualität, entspricht es den Vorgaben, die ich vom Kunden habe. Wie seid ihr an dieses Thema ursprünglich rangegangen, dass ihr sagt, ihr habt eine neue Idee dafür entwickelt?
Ja, also, wie du richtig sagst, also diese Information, ob die Qualität der erzeugten Produkte jetzt Kundenanforderungen entspricht oder nicht, das ist sozusagen eine ganz eine wichtige Information für produzierende Unternehmen. Und es wird sozusagen gerade in dem Bereich oftmals eben unterschieden zwischen zerstörender Prüfung und auch eben nicht zerstörender Prüfung. Oftmals, es kommt ein bisschen auch auf die produzierte Stückzahl und auch auf den Wert des Produktes an, wird da offenbar immer noch zerstörende Prüfung durchgeführt. Oftmals, wenn man mechanische Festigkeitswerte von Bauteilen, Materialien bestimmen will, dann ist das Usus, das wird nach wie vor gemacht. Aber an irgendeinem Punkt sozusagen ist natürlich die Zerstörung vom eben erzeugten Produkt keine Option. Und da kommt dann die zerstörungsfreie Prüfung ins Spiel, was im Wesentlichen ja bedeutet, man schaut, ob sozusagen die Integrität des Bauteils sichergestellt werden kann. Also sozusagen auch die innere Struktur in Ordnung ist, ob es vielleicht irgendwo Lufteinschlüsse, Poren gibt, ob es wo Klebefehler gibt oder. Also da gibt es ganz viele mögliche Defekttypen. Das will man natürlich wissen, ob es Defekte gibt, und die möchte man dann auch ausschließen bzw. reduzieren. Und unsere Anknüpfung im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung, der ist im Wesentlichen eigentlich durch unsere wissenschaftliche Vergangenheit bestimmt. Also wir kommen eigentlich aus einer Forschungsgruppe, die sich sehr, sehr lange auch schon mit dem Thema zerstörungsfreie Prüfung auf Basis der aktiven Infrarottomographie befasst hat. Und wenn man eben auch als Wissenschaftler mit solchen Technologien arbeitet, dann ist man ein Teil der Gruppe, die das weiterentwickeln, und man muss auch dann sozusagen seine Theorien mit Experimenten absichern. Und da ist man dann angewiesen darauf, dass man Laborequipment benutzt, ja, selbstverständlich. Und spätestens an dem Punkt, glaube ich, war für uns doch gut erkennbar, warum vielleicht auch diese Methode in einem produzierenden Unternehmen, wo doch ein raueres Umfeld oft herrscht als wie im Labor, nicht wirklich zum Einsatz kommt. Und da ist sozusagen auch der Produktentwicklungsgedanke für die Technologie, die heute Wolze mit dem photothermischen Tomographiesystem, was wir vertreiben, sozusagen entstanden ist. Ja.
Ich glaube, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, wie das nämlich vor ist, wie du sagst, am Ort der Produktion selber, die eben kein Kleinraum ist, sondern wo ich wirklich äußere Einflüsse habe, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber bitte stell du dir mal ganz kurz davor nochmal vor, was ist der Hintergrund und was ist vor allem die Aufgabe bei Wolze?
Ja, gerne. Mein Name ist Holger Plasser. Ich bin einer von vier Gründern von Wolze. Meine unternehmerische Vergangenheit, also das ist gar nicht der direkteste Weg gewesen, sagen wir so. Also ich habe verschiedenste Perspektiven gesammelt. Ich habe ursprünglich eine Lehre gemacht bei einem großen Lenzer Stahlerzeuger. Ich habe eine Lehre zum Elektriker gemacht. Fundamentaler Bestandteil meiner Ausbildung war für mich ganz, ganz wichtig. Und habe mich dann immer wieder weitergebildet, habe dann Mechatronik und Wirtschaft an der FH in Wels studiert. Bin immer der Industrie sozusagen treu geblieben und habe aber dann sozusagen die Industrie verlassen, habe mich eben einer Forschungsgruppe an der FH in Wels angeschlossen. Habe dann letztendlich gesehen an der JKU promoviert. Und ja, wie gesagt, nach diesem Anstellungsverhältnis an der FH haben wir eben das eigene Unternehmen gegründet. Das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her. Und seither bin ich als Geschäftsführer für die Wolze GmbH tätig. Ja.
Und bist du aber auch für einen Außenauftritt, für Kunden und diese Themen genau zuständig?
Also wir sind jetzt ein Unternehmen mit rund 10 Leuten. Das heißt, da kann man sich halt das, ja, wie soll man sagen, also man muss vielleicht ein bisschen das erweiterte Aufgabenspektrum betrachten. Und genau, wie du richtig sagst, also die Geschäftsführung ist das eine. Es gibt ganz viele Kontakte nach außen. Das ist jetzt einerseits in die Richtung der Kunden. Also ich bin Teil des Vertriebsprozesses. Ich mache aber ebenfalls Lieferantenverhandlungen. Ich habe extrem viele Behördenkontakte, weil sozusagen das Produkt Dual-Use-Produkt ist. Das heißt, spätestens beim Export brauchen wir Exportgenehmigungen. Das sind einfach Aufgaben, die untrennbar mit dem Absatz von unseren Produkten verknüpft sind.
Ich glaube, du hast gerade was angesprochen, ihr seid ein Dual-Use-Produkt. Jetzt stellen sich natürlich vielleicht viele Zuseher die Frage, warum? Warum ist eine Prüftechnologie ein Dual-Use-Produkt?
Ja, das ist eine Frage, die muss man sich wirklich stellen. Es gibt sozusagen von der EU die Dual-Use-Verordnung, und in dieser Dual-Use-Verordnung, da gibt es sozusagen eine Produktklassifizierung. Es gibt sozusagen unterschiedlichste technische Merkmale, dass ein Produkt ein Dual-Use-Produkt sein kann. Also man muss vielleicht einmal überhaupt erklären, was ist ein Dual-Use-Produkt, weil es gibt im Wesentlichen, kann man sagen, drei grobe Gruppen von Produkten. Das sind sozusagen die harmlosen Produkte, die kann man gefühlt ohne große Beschränkungen handeln. Ja. Es gibt dann die Dual-Use-Produkte und am anderen Ende der Skala, wenn man so will, ist halt zum Beispiel ein Militärgut. Ja. Das brauchen wir Gott sei Dank nicht diskutieren. Aber diese Gruppe der Dual-Use-Produkte, das bedeutet im Wesentlichen, dass ein technisches Merkmal vorliegt, was möglicherweise zweckentfremdet werden könnte. Ja. Und in unserem Fall ist es so, dass die Leistungsfähigkeit von dem Infrarotdetektor, der in unserem Produkt verbaut ist, über eben so ein Limit in der EU-Verordnung sozusagen, die da niedergeschrieben ist, liegt. Und das führt dazu, dass man das Produkt als Dual-Use-Produkt klassifiziert. Und das ist sozusagen bei der innergemeinschaftlichen Verbringung ist das kein Zusatzaufwand. Also man hat eine Hinweispflicht an die Kundschaft, ja. Aber eben im Fall des Exportes, und wir sind eben auf derzeit drei Kontinenten aktiv, ist es so, dass wir Exportgenehmigungen vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus brauchen. Das ist sozusagen eine spannende Aufgabe. Ja. Also man muss im Unternehmen einen Exportkontrollverantwortlichen definieren, man braucht einen freigegebenen Exportkontrollprozess, also es hängt da einiges an Aufwand dran. Ja.
Wie war das für euch am Anfang? Ich meine, ihr macht das jetzt seit 3 Jahren, ihr werdet eine gewisse Routine entwickelt haben. Wie war es beim ersten Kunden?
Also vielleicht sogar, wie war es vor dem ersten Kunden, wo wir das braucht haben, weil man muss einmal irgendwo sozusagen die Awareness entwickeln, dass das ein Thema sein kann. Ja. Und dann kommt man offenbar relativ schnell drauf, wenn man eben Informationen zusammenträgt, dass das auf einmal unübersichtlich wird. Also da gibt es viele belastbare Dokumente, ja, aber die sind oftmals mehrere hunderte Seiten lang, und was ist jetzt für mich sozusagen das Entscheidende. Und unsere Strategie war dann, wir werden sozusagen einen Drittleister suchen, der dieses Know-how hat und uns bereitstellen kann. Das kann man auch relativ niederschwellig schon machen. Also es gibt da beispielsweise die Zollakademie. Die haben natürlich extrem viel Know-how in genau so einem Themenfeld. Sie bieten dann Schulungen an, oftmals auch als Webinar. Und das war, glaube ich, ein bisschen unser Einstieg in das Thema. Also wir haben dann sozusagen ich habe damals an so einem Webinar teilgenommen und habe dann viele Informationen, die ich da schon zusammengetragen habe, bestätigt gekriegt. Aber es war natürlich wieder was Neues dabei, und man hat auch dann erstmals die Möglichkeit, dass man da wirklich spezifisch Fragen stellt. Ja. Mhm. Aber man kann natürlich in so einem zweimal halbtägigen Seminar oder Webinar sozusagen natürlich nicht das abbilden. Was wir dann gemacht haben, wir haben sozusagen diese Unternehmung dann beauftragt, dass sie uns einen Exportkontroll Prozess definieren, individuell auf uns zugeschnitten. Es braucht dann auch im ERP-System sozusagen einiges an Customizing, dass man auch wirklich safe ist in der Nachbetrachtung. Also es werden auch von unserem System jetzt keine Aufträge freigeben, wenn da nicht eine Exportgenehmigung vorliegt zum Beispiel. Mhm. Also solche Dinge spreche ich da an. Und das ist jetzt sozusagen technisch eigentlich alles gut machbar, aber man muss einfach das Bewusstsein haben, was da an welcher Stelle wo braucht, wer darf was und wie läuft es dann wirklich. Aber sagen wir, wir haben den Prozess gut etabliert, wir verstehen ihn, wir führen ihn durch und wir haben dann auch als verlängerten Arm gedacht, natürlich Logistikpartner, die es auch gewährleisten, was wir da brauchen, umsetzen und gewährleisten.
Ich glaube, gerade im Startprozess sind die richtigen Partner da enorm wichtig, weil sonst gerät es in Teufelsküche und ich glaube, das braucht niemand, gerade wenn ich beginne, meine Idee nach außen zu bringen, die ersten Kunden an Land zu ziehen, oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, starke Partner, die sind für jeden wichtig. Ja. Wir haben das einfach in gewisse Bereiche, haben wir das schon mehrfach gesehen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten von unseren Unternehmen, ob wir jetzt sprechen da über dieses ganze Thema Warenexport, ja. Dann Zölle sind ein Thema, überhaupt einmal Logistik. Ich meine, unsere Logistik sozusagen, also in 95% der Fälle haben wir Verbringung mit Luftfracht. Also da, den Prozess, den haben wir komplett gut verstanden und auch belastbar etabliert in unsere Systeme. Das heißt, wir haben das Tracking von unserer Tour bis zur Kundschaft. Und da wissen wir in jeder einzelnen Minute, wo sozusagen unsere Produkte auf der Welt sind. Das ist das eine. Und der zweite Bereich, der mir sofort einfällt, wenn du sagst, starke Partner, dann denke ich beispielsweise an ISO-Zertifizierung und solche Themen. Ja. Also ISO 9001 war für uns ein komplettes Must-Have. Das war eigentlich durch Kundenaufträge dann relativ schnell erkennbar. Ohne so eine Zertifizierung wird es nicht gehen. Und auch da ist es dann ähnlich, wie wenn man sich das erste Mal mit dem Thema Dual Use auseinandersetzt. Was ist das? Was gehört dazu? Welche Schritte sind notwendig? Und auch da, dass wir zu den starken Partnern zurückkommen, haben wir damals mit Christian Langwieser von Prozessix genau den starken Partner gefunden, den wir gesucht haben. Und haben quasi dann mit Unterstützung durch Prozessix einfach diesen Prozess, den ISO-Prozess bei uns definiert und auch vor über einem Jahr hat das zur erfolgreichen Zertifizierung geführt. Wir haben vor 14 Tagen jetzt die Rezertifizierung gehabt und ebenfalls wieder sehr gut bestanden. Das ist einfach wichtig und möglicherweise ist das sozusagen für Betriebe im Alter von 3 Jahren jetzt nicht der Standard oder es wird vielleicht oftmals vielleicht hinten angestellt. Ja. Andere, die haben es vielleicht gar nicht am Schirm, aber aus der Perspektive eines produzierenden Unternehmens, was Hardware-Produkte, hochkomplexe Hardware und noch dazu Dual-Use-Produkte herstellt und die eigentlich global absetzen möchte, ist es einfach quasi ausgeschlossen, dass man die ISO 9001-Zertifizierung nicht hätte. Also das ist ja eh sozusagen...
Der Markt fordert es ja eigentlich schon bei euch.
Bitte?
Der Markt fordert es ja, die Kunden fordern es.
Er fordert es und ehrlich gesagt, es ist bei jeder Lieferantenlistung, also jedes Lieferantenportal, ja, welche Zertifizierungen kannst du vorlegen. Und natürlich kann man nicht sagen, dass man keine ISO 9001 hat.
Lass uns ein bisschen zu eurem Produkt nochmal dazugehen. Erklär doch mal, wie funktioniert es, wofür wird es eingesetzt? Und wir haben ja im Vorgespräch schon sehr stark über die Kundengruppen gesprochen. Ihr habt jetzt natürlich Luftfahrtbranche, die auf eure Produkte zugreift. Wir haben über Bike-Branche gesprochen. Erzähl mal da ein bisschen.
Ja, also die Technologie, die wir bereitstellen in Form von unserem Produkt, vom photothermischen Tomografiesystem, die unterscheidet sich vielleicht ein bisschen vom indirekten Mitbewerb, wenn wir so anfangen. Der indirekte Mitbewerb wäre beispielsweise Ultraschall. Ultraschall ist auch in der industriellen Prüfung sehr gut bekannt. Der ist einfach seit 70, 80 Jahren dort im Einsatz und war lange Zeit der Stand der Technik. In vielen Märkten ist es wahrscheinlich immer noch. Mhm. Aber es gibt halt sehr, sehr viele moderne Bauteile, Leichtbauteile, oftmals aus faserverstärkten Kunststoffen, wo der Ultraschall nicht notwendig wäre, sagen wir es so. Und er bringt halt gewisse Nachteile mit sich, wenn man daran denkt, man muss ankoppeln. Ja, es ist ein berührendes Verfahren. Es ist oftmals kein trockenes Verfahren, weil man immer Koppelmedium braucht, was in der Industrie meistens Wasser ist, aber das muss man letztendlich gesehen auch aufwendig recyceln. Und im Vergleich dazu ist unser Produkt arbeitet schon mal berührungslos. Ja. Es ist ein trockenes Verfahren. Wir haben ein sehr schnelles System im Vergleich zum Ultraschall. Also man würde in etwa von 80% Zeitersparnis sprechen. Und eben wie gesagt, das ist ein trockenes Verfahren und gerade im Bereich der Raumfahrt sind oft nasse Verfahren Showstopper, weil es einfach Wassereinlagerungen dann bei der Nutzung vom Teil auffrieren könnte. Das heißt, das kann man mit der Technologie da auch vermeiden und unsere Anknüpfungen in die verschiedenen vertikalen Marktsegmente, die sind. Der Fokus ist einfach die Luftfahrt. Ja. Mhm. Also die Luftfahrt und auch die Raumfahrt. Und warum ist das der Fokus? Weil es Bereiche sind, gerade im Bereich der Luftfahrt, da gibt es einfach gesetzliche Vorgaben für die Prüfung. Also die Prüfung ist durchzuführen. Für sicherheitsrelevante Bauteile gibt es eine 100% Prüfung im Bereich der Luftfahrt. Und das ist sozusagen einmal schon bei der Produktion, bei der Herstellung dieser Bauteile, dieser Komponenten. Und dann jährlich wiederkehrend bei der Nutzung dieser Luftfahrzeuge. Mhm. Und das lässt natürlich irgendwo einen Schmerz entstehen bei den Kunden. Das heißt, es gibt Gott sei Dank, wenn wir jetzt auf den Urlaubsflieger, den wir möglicherweise nutzen möchten, denken, dann wollen wir natürlich sicher im Urlaub ankommen. Und da ist das natürlich ein fundamentaler Bestandteil, dass diese Luftfahrzeuge ja geprüft werden. Das machen dann durchwegs Firmen wie beispielsweise in Schwechat, Austrian Airlines Technik oder von der Lufthansa gibt es halt die Lufthansa Technik. Da gibt es sehr, sehr viele MAO-Betriebe, die diese jährlich wiederkehrende Prüfung durchführen. Mhm. Das ist so die eine Kundengruppe im Bereich der Luftfahrt. Die andere Gruppe ist, sind beispielsweise Tier 1 Supplier für die typischen Luftfahrt-UEMs wie Airbus, Boeing etc. Das heißt, wenn Firmen Teile herstellen für diese UEMs, dann müssen die geprüft werden, ja, sofern es sicherheitsrelevante Bauteile sind. Und spätestens da kommt immer zerstörungsfreie Prüftechnik ins Spiel. Mhm. Die Losgrößen, die sind recht klar. Die Produktwerte, die sind sehr, sehr hoch. Mhm. Das heißt, da ist jedenfalls der Qualitätscheck in der Fertigung, oftmals vielleicht sogar zu unterschiedlichen Fertigungszeitpunkten, einfach absoluter Standard. Und es würde auch, sollte man einen Defekt detektieren, auch zu einer unmittelbaren Reparatur führen. Also gerade wenn man da denkt an große Mantelstrom-Turbinengehäuse, wie sie in einem Flieger oben hängen, da führt das jedenfalls zur Reparatur. Also das ist nicht so, dass dann dieses Bauteil verschrottet wird und man fängt wieder vorne an. Das wird repariert, aber sollte ja dank so einer Prüftechnologie wie uns, kann man oftmals erkennen, dass es keine Defekte im Bauteil gibt.
Ich meine, das ist ja das Schöne, weil ich habe die Möglichkeit, im Produktionsprozess regelmäßig zu checken. Ich kann meine Produktionslinien natürlich das auch wunderbar einbauen. Du hast davor gemeint, Zeitersparnis ist ein großes Thema. In der Produktion ist Zeit immer kritisch gesehen. Ja. Wie lange dauert so eine Prüfung? Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Triebwerk nehmen, wie lange dauert die Prüfung mit eurem Gerät? Was kann man sich vorstellen?
Ja, also danke für die Frage, weil das ist sozusagen die Frage, die wir oftmals gestellt bekommen. Die Antwort ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, weil einfach absolute Zeitangaben da oftmals ganz schwer möglich sind. Also Man muss ja immer denken, dass die Prüfdauer, die ist abhängig von gewissen thermophysikalischen Parametern von dem Bauteil. Ja. Also es geht uns im Wesentlichen um die Temperaturleitfähigkeit, so der Faktor 1. Mhm. Und das zweite ist, es ist auch abhängig von der Bauteilstruktur, also von der Strukturdicke. Mhm. Ja. Aber natürlich kann ich Beispiele nennen. Und du hast jetzt also ein Mantelstromturbinengehäuse angesprochen, da kann ich es nicht explizit sagen, ich habe ein vergleichbares Bauteil, also von der Fläche her jetzt, wenn man sich immer so ein Turbinengehäuse vorstellen würde, dann würde das sozusagen auf eine Prüffläche von ca. 50 Quadratmeter schätzen. Ja. Mhm. Und die 50 Quadratmeter, die haben wir bei einem Kunden in 90 Minuten durchprüft. Ja.
Okay.
Das ist eine 100% Prüfung, ja.
Wow. Das ist vergleichsweise sehr schnell.
Das ist sehr schnell, ja.
Okay. Ich meine, das ermöglicht dann natürlich den produzierenden Firmen wieder sehr schnell auf Ungereimtheiten zu reagieren und auch schnell wieder in den Produktionsprozess reinzukommen.
Ja, genau. Also man muss auch vielleicht den Faktor Zeit, den muss man da vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver denken, weil hinter solchen Produkten, wie es wir da haben, ja, da steht ja ein Mensch, da steht ja ein zertifiziertes Prüfpersonal. Mhm. Das sind Leute, die haben sozusagen genau eine Ausbildung, das ist ein dreistufiges Ausbildungsschema, gibt es einen Level 1, einen Level 2 und einen Level 3 Prüfer. Mhm. Und sag ich mal, das sind sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Und wie wir aber heute alle wissen, ist die Humanressource sowieso schwierig zu besorgen. Und gerade dann, wenn man so bezeichnet das jetzt als nischiges Personal sozusagen sieht, dann ist es nicht einfach, dass man so ein Personal überhaupt kriegt. Und dann macht es natürlich schon einen Unterschied, ob der Prüfer jetzt da gefühlt lange Zeit mit der Sensorik beschäftigt ist oder wann eigentlich die Sensorik tendenziell schnell funktioniert und eigentlich er dann in seine 8 Stunden einfach mehr Ergebnisse befunden kann. Ja? Weil um das geht es im Wesentlichen. Und darum ist sozusagen der Faktor Zeit da ein großer und wichtiger Faktor.
Das ist spannend. Okay. Das heißt, es kommt trotzdem wieder auf natürlich den Prüfer oder die Prüferin wieder zurück, ja, dass die möglichst effizient arbeiten können, genau, aber immer noch bei den 100% Zuverlässigkeit, ja, die Ergebnisse liefern müssen.
Ja, genau. Also es geht in Wirklichkeit um das. Es ist ganz ähnlich wie in der Medizin. Also wenn du beispielsweise beim Skifahren vielleicht einmal einen Sturz hast und möglicherweise, ja, ist der Arm gebrochen oder nicht, das entscheidet ja im Spital nicht das Röntgengerät, sondern halt der Radiologe, der das Bild befundet. Und da ist es bei uns ist es eigentlich vergleichbar. Es gibt eine Sensorik, das ist ein bildgebendes Verfahren, und dann gibt es ein Bild oder halt von mir aus auch die dreidimensionale Information, aber die Befundung, ob das nämlich noch dazu ein sicherheitskritischer Defekt ist oder nicht, das muss ein Mensch machen. Und das ist gut so, dass es so ist und es wird auch so bleiben, weil wo fängt denn eigentlich der sicherheitskritische Defekt an? Also das muss ja sozusagen in einer technischen Qualifikation von einem Luftfahrt-ÖM drinnen stehen und da stehen auch Limits. Also man darf nicht immer glauben, dass jede kleine Unregelmäßigkeit jetzt wirklich ein Problem darstellt. Mhm. So ist es nicht. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel halt in der Luftfahrt so Limits, wo man sagt, die Laminationen, was in Wirklichkeit eine Lagentrennung in einem Composite-Bauteil wäre, ist ab einer Größe von 0,5 Inch mal 0,5 Inch ist ein Problem. Ja. Oder ist ein sicherheitskritisches Thema und drunter nicht. Ja. Also, dass man das ein bisschen besser versteht. Ja.
Okay. Jetzt bist du mit vergleichsweise jungen Unternehmen schon sehr aktiv, ihr seid sehr erfolgreich, ihr seid auf 3 Kontinenten tätig, ihr entwickelt ein Produkt, das gerade für die Industrie in den unterschiedlichen Ausprägungen tätig ist, also sehr fordernder Job. Wie schaffst du es, dass du, wenn du am Abend rausgehst, auch wieder auf andere Gedanken kommst?
Ja, das ist sozusagen jetzt zur Jahreszeit, also ist es, fällt es mir einfach, dass ich das beantworte, weil sozusagen Skitouren gehen. Das ist sozusagen die Lösung.
Was ist das Lieblingsgebiet? Oder Konstanz?
Ja, also da gibt es jetzt unterschiedlichste Ausprägungen des Lieblingsgebietes deckt sich jetzt nicht ganz mit dem, was wirklich auch so nach der Arbeit oder am Wochenende schnell mal möglich wäre. Ich bin da ja, in der Gegend von 1000 daheim. Das heißt, da muss man natürlich ein bisschen mit in Betracht ziehen, was man realistischerweise erreichen kann für einen Tagestrip oder so. Aber ich habe sozusagen schon einen Bezug zur Tiroler Gegend. Ja. Ist natürlich jetzt nichts unbedingt fürs Wochenende und schon gar nicht für so einen Abend-für-Abend-Tour unter der Woche. Das heißt, da werden es dann auch oftmals so Gebiete wie beispielsweise Bad Leonfelden, Sternstein oder halt die Wurzeralm. Das kann man halt schnell einmal erreichen und machen. Aber ich sage mal, dass man wirklich eine größere Touren geht, das ist eher nicht so kurzfristig möglich. Ja, aber ich habe auch den Winter einige Aufenthalte wo geplant. Ja. Das hilft sehr, sehr gut im Winter, es löst aber das Problem im Sommer nicht. Und im Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist sozusagen, ja, das Mountainbike ist ein Thema. Und was mich auch entspannen kann, das ist sozusagen die Küche. Also ich esse gern, ja, aber ich koche auch sehr gern und habe mich da irgendwo an einer Stelle sozusagen der italienischen Küche sehr stark gewidmet. Mhm. Und ja, also da kann ich auch am Wochenende mehr abschalten. Ja.
Ich meine, das ist auch wichtig, weil gerade als Unternehmer, du hast ja wahrscheinlich immer den Kopf irgendwo ein bisschen bei der Firma.
Ja, natürlich. Ich glaube, es ist auch wichtig. Also man muss eh sozusagen einfach dieses Bewusstsein einfach haben. Natürlich die ideale Kombination wäre jetzt super. Ja. Ich meine, ich sprich es aus, wollte es aber eigentlich nicht. Ich habe ein bisschen ein Problem so mit der Begrifflichkeit Work-Life-Balance. Ich verwende es jetzt trotzdem, nur dass ich sage, dass es eine Begrifflichkeit ist, die wo ich das Gefühl habe, dass möglicherweise junge Leute ein bisschen falsch verstanden haben. Aber nichtsdestotrotz, also es ist das Verhältnis von Job oder Gedanken um den Job und auch ein bisschen die Freizeit sozusagen, das richtige Verhältnis, das ist sozusagen wichtig. Und es ist halt, wir können das nicht konstant jetzt festmachen. Ja. Also es gibt halt einfach Phasen, die einfach unterschiedliche Verhältnisse resultieren lassen. Und gerade wenn man halt als Unternehmer beispielsweise ans Jahresende denkt, ja, dann wird das wahrscheinlich jetzt nicht die ruhige Zeit. Ja. Also das würde man sich vielleicht in Bezug auf Weihnachten wünschen, aber natürlich gibt es das nicht. Ja. Und es ist eben auch ein bisschen getrieben. Wir haben da im Dezember immer das Thema ISO-Zertifizierung und solche Dinge. Und natürlich geht das vorher mit einem Aufwand einher. Dann bereitet man sich auch auf den Jahresabschluss vor, kennen wir auch alle. Ja. Das heißt, man hat auch da schon einiges an Themen mit und vielleicht funktioniert das dann mit dem Abschalten halt nicht so gut als wie im August oder so. Ja.
Absolut.
Und so würde ich das einfach gar nicht weiter sozusagen hinterfragen. Es ist wichtig, ja, es ist sogar sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube auch, dass wir sozusagen mit unserem Team und auch mit der Technologie, die wir einsetzen, um kollaborieren zu können, ja, eigentlich schon echt die Grundlage geschaffen haben, dass man da wirklich auch vernünftig und nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit sozusagen dann irgendwie erreichbar sein muss und trotzdem aber die anderen eigentlich dann weitermachen könnten. Ja, also.
Ich glaube, dass dieses immer erreichbar sein und dass um 23 Uhr noch E-Mails oder SMS schicken musst, das ist eine falsche Vorstellung von Effizienz?
Ja, nur gerade am Anfang haben wir sicherlich genauso gearbeitet. Ja. Mhm. Und es ist auch teilweise auch anhand von der technischen Ausstattung, die man vielleicht in der frühesten Gründungsphase hat, gar nicht anders möglich. Weil was soll man machen? Jetzt hat man ein Mobiltelefon, ja, das hat man. Aber das hat man ja eigentlich auch nicht für das, dass man es dann ausschaltet. Ne. Und das ist dann wesentlich leichter geworden, wie wir sozusagen, weiß ich nicht, die erste Telefonanlage gekriegt haben, dann gibt es auf einmal ein Band. Ja. Es ist schon mal schön, dass sie uns anrufen.
Ja.
Und auch, wir sind nicht erreichbar, weil wir sind außerhalb der Öffnungszeit. Also wir lassen da jetzt auch keinen uninformiert irgendwo im Regen stehen. Und es hat sofort irgendwo einen Druck rausgenommen. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie macht ihr das? Die Telefonanlage, die ist von 9 bis 5 offen oder so und bedient so einen globalen Markt. Ne? Also irgendwo ist sicherlich gerade einer aktiv und das führt aber eigentlich dazu, dass wir gerade mit Kontakte Richtung China oder auf die andere Seite Richtung USA, da wird nicht großartig telefoniert. Also es gibt natürlich immer Videocalls, klar, aber da haben wir dann eh einen Termin und natürlich bauen wir das auch sozusagen in unseren Arbeitstag so ein, dass das natürlich auch für die Kundschaft gut möglich ist. Und das ist, da haben wir sich, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt, aber letztendlich gesehen muss es einfach erlaubt sein, dass man an irgendeiner Stelle einmal nicht erreichbar sein muss. Was aber schon natürlich ist, dass wir Kunden haben mit sensiblen Anwendungen und natürlich gibt es dann eine gewisse Nummer, die erreichbar ist, selbstverständlich. Aber das ist jetzt nicht fürs Büropersonal, also ist jetzt nicht unmittelbar relevant. Ja.
Jetzt seid ihr natürlich im produzierenden Bereich, ihr seid genauso im erforschenden Bereich. Und ich glaube, es gibt jetzt nicht so viel Personal da draußen im Umkreis von Wels oder selbst in Österreich, die Fähigkeiten oder das Know-how hätten, um zu euch zu wechseln, wenn ihr sagt, ihr wollt weiter wachsen. Mhm. Wie ist das Thema Recruiting bei euch? Welche Herausforderungen habt ihr da so?
Ja, Herausforderungen, glaube ich, haben wir einfach genau die gleichen wie andere Betriebe. Es ist sicherlich auch kein oberösterreichisches und auch wahrscheinlich kein österreichisches Problem. Es ist nicht einfach, sozusagen gutes Personal zu bekommen. Ja. Und da geht es alle gleich. Also da geht sozusagen in Gastronomen wahrscheinlich genauso wie unseres produzierenden Unternehmen. Es ist wahrscheinlich so, dass wir ziemlich genau wissen, was wir brauchen, ja, im technischen Bereich. Ja. Weil man halt selbst diese doch eher technische Vergangenheit hat und eine technische Ausbildung hat. Wir erweitern das Team auch um andere Positionen sozusagen, aber der Fokus liegt bei uns nach wie vor am Technikteam. Mhm. Ja. Und das sozusagen, das führt sozusagen dazu, dass wir schon unsere Netzwerke, die wir aus der Vergangenheit haben und auch immer noch haben, also wir haben Mitarbeiter, die nach wie vor eine Teilzeitanstellung bei der FH zum Beispiel auch haben. Ja. Wir haben Mitarbeiter, die an der FH studiert haben, auf einem anderen Campus und doch immer noch enge Beziehungen dorthin haben. Das heißt, natürlich würden wir als allererstes versuchen, dort Personal zu bekommen. Das haben wir auch schon erfolgreich gemacht. Was aber dann schon dazu führt, dass man vielleicht Kompetenz sucht, die wir halt aus diesen Quellen nicht kriegen. Mhm. Ja. Und das kann halt dann sein, dass man die Stelle natürlich eher auf den bekannten Portalen ausschreibt, ja, dann geht man natürlich als oberösterreichisches Unternehmen zur Business Up Austria und sagt, habt ihr eine Plattform, wo ihr das auch noch verteilen könnt? Und man geht natürlich zum Inkubator, zu Tech2B, die haben auch eine Plattform und verteilen Informationen, man verteilt es an alle Ecken und Enden und hat auch Rücklauf. Also muss man wirklich sagen, wir haben da auch immer einen vernünftigen Rücklauf, eine wichtige Quelle habe ich sogar vergessen, wir schreiben sowas auch beim AMS aus. Mhm. Also das ist komplett klar, dass wir das machen. Kommt auch einiges an Rücklauf daher. Und man würde dann sagen, man hat auch mit 30-35% da wirklich ein Gespräch dann. Ja. Die Erkenntnis im technischen Bereich war dann doch ein bisschen ernüchternd, weil offenbar da viele Menschen ein bisschen zu viel von einer selbst überzeugt sind. Ja. Also da dürfte offenbar in beispielsweise der HTL wer gewesen sein, der gesagt hat, ihr seid die Besten. Und leider sind sie es nicht. Und das führt halt einfach schon dazu, dass wir natürlich nicht darauf angewiesen sind, dass wir Personal aus Österreich haben.
Mhm.
Ja. Und das muss auch kein Personal aus Europa sein.
Mhm.
Also wir haben beispielsweise eine Mitarbeiterin aus Indien, die haben wir aus Indien zu uns nach Wels geholt. Dame, die hat in Indien Hardware-Entwicklungsstudium abgewickelt und hat dann in Deutschland an einer deutschen FH Software Engineering studiert.
Mhm.
Und da ist sozusagen irgendwie dann über eins von unseren Stellenausschreibungen drüber gestolpert und ich bin froh, dass sie da drüber gestolpert ist, weil das einfach einer wirklich ein totaler Match war. Und natürlich war für uns das ein Zusatzaufwand im Sinne, man muss auf einmal Themen diskutieren, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitsgenehmigung, was eh sozusagen mit der Rot-Weiß-Rot-Karte kombinierte Lösung sein kann. Aber es war sicherlich für sie als zukünftige Arbeitnehmerin und für uns als Arbeitgeber eine eher herausfordernde Situation. Ich hätte nicht geglaubt, dass das so ein Aufwand ist, überhaupt aufgrund dessen, weil sie in einem Mangelberuf arbeitet. Mhm. Ja.
Also das heißt, da reden wir nicht von 24 Stunden, dass das erledigt ist, sondern...
Nein, das dauert Wochen. Ja, das dauert Wochen und es gibt sozusagen bis zu einem gewissen Grad über ein Mitbestimmungsrecht vom österreichischen Arbeitsmarktservice, was vernünftig ist. Ja. Aber es gibt kein Mitbestimmungsrecht, wenn das ein Mangelberuf ist. Mhm. Wenn wir sozusagen die Kompetenz in Österreich nicht haben, dann müssen wir eigentlich dankbar sein, dass wir es woanders herholen haben können. Wir sind es auch, aber ich hätte mir es ein bisschen effizienter vorgestellt. Aber
ich habe es gemeistert.
Wir haben es gemeistert, ja.
Das ist das Wichtigste.
Genau. Genau.
Wenn wir jetzt im Dezember 26 vor Weihnachten nochmal zusammensitzen, mhm, was muss denn passiert sein, dass du sagst, persönlich und auch für die Firma, mhm, dass es gute 12 Monate war?
Ich glaube, also ich fange jetzt den Ausblick in die Zukunft mit einem Rückblick in die Vergangenheit an, weil wir sind in den letzten paar Monaten doch stark gewachsen. Und das ist sozusagen was, also ich merke, das ganze Team, das konsolidiert sich gerade. Ja. Und da müssen wir sich noch ein bisschen Zeit geben. Da können wir sicherlich noch effizienter arbeiten. Also wir ziehen alle an einen Strang und wissen genau, was zu tun ist. Aber trotz allem, ja, müssen wir da sozusagen uns als Team noch einmal konsolidieren und auch in Wirklichkeit so eigentlich die Grundlage legen, dass wir in Zukunft weiter wachsen können, genauer dann wissen, wo wir Ressourcen noch brauchen. Und jetzt komme ich sozusagen eben schon ein bisschen in Richtung dem Ausblick, eben dieses Wachstum, ja. An welche Zahlen, dass wir das jetzt dann festmachen, das ist eine andere Geschichte. Aber das Wachstum, das muss sich natürlich sozusagen fortsetzen.
Mhm.
Was da aber die Grundlage sein wird, das ist einfach, wir müssen eine höhere Durchdringung in die vertikalen Marktsegmente, die wir jetzt schon adressieren, sozusagen erreichen. Wir müssen in Wirklichkeit somit aber weitere regionale Gebiete erschließen. Und das ist nicht damit getan, dass wir sagen, gut, dann suchen wir sich dort einen Vertriebspartner und der soll das verkaufen, sondern da ist ja wieder unsere Aufgabe, dass wir sozusagen auch dann vorab uns mal darum kümmern, dass wir die Konformität dort überhaupt gewährleisten können. Und das ist oftmals auch mit Kosten verbunden, ja, mit Ressourceneinsatz im Allgemeinen. Also das ist einfach ein Thema, das muss man sich gut durchdenken. Mhm. Ja. Wir haben auch sozusagen in Europa, gerade wenn man den europäischen Markt jetzt bespricht, haben wir es auch mit so Dingen wie einer Wii-Richtlinie von der EU auch nicht unbedingt leichter gemacht. Also wer sozusagen Elektrogeräte erzeugt, ja, muss sich auch sozusagen an irgendeiner Stelle um die Entsorgung wieder kümmern, beziehungsweise in einen Topf einzahlen. Das machen wir auch gern. Ja. Das Problem ist nur, dass sozusagen beispielsweise diese Wii-Richtlinie, die halt eine Richtlinie ist und keine Verordnung, zu 27 unterschiedliche nationale Interpretationen führt. Das heißt, es sind auch die Berichtszeitpunkte in einem gefühlten in jedem Land der EU andere. Das heißt, wir investieren auch ziemlich viel Ressource in Form von Geld für Drittleister, die sich darum kümmern, dass wir stichtagsbezogen überall richtig sozusagen berichten. Das heißt, auch das ist wiederum ein Punkt, warum ich nicht einfach für irgendein mögliche, für ein mögliches Geschäft in ein weiteres Land der EU gehen würde. Ja. Das heißt, ja, wir wollen wachsen, das muss auch das Ziel sein. Im Dezember nächstes Jahr, wenn wir das geschafft haben, dann würde ich sagen, es war ein gutes Jahr. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg dahin, aber es ist sozusagen an unterschiedlichsten Punkten sozusagen eine Weiche zu stellen, dass das stattfinden kann. Ja.
Ich glaube, man kann euch nur alles Gute dafür wünschen, weil ihr seid auf einem super Weg. Ihr seid technologisch sehr weit voraus vielen anderen und ich glaube, gerade die erzeugende Industrie hat Bedarf dran, um aus dem Tal der Tränen, wo wir uns gerade befinden, rauszukommen.
Ja.
Holger, vielen herzlichen Dank.
Ich sag danke. Herzlichen Dank.